Genau, ja, es geht jetzt weiter mit dem Vortrag von Peter Müller. Und ja, er war früher, hat er vorhin auch schon mal gesagt, bei Freiwillig Frei und heute bei den Voluntaristen. Sein neues Projekt zusammen mit dem Manuel. Und ja, wir hören jetzt seinen Vortrag Praxiserprobte Ideen für die stille Rebellion. Dann viel Spaß.
Steuern sind Raub. Voll. Ja, starker Einstieg und starker Abschied. Das ist immer ganz wichtig. So viel zum Einstieg. Jetzt machen wir einen kurzen Rückblick. Ich habe mal versucht, so unseren Werdegang so in Phasen zu unterteilen. Da gab es Freiwillig Frei 2011 bis 2017 und ich habe das zusammengefasst mit Weg entdecken. Also zumindest für mich war das so. Also für mich war das eher so eine Entdeckungsreise. Also es war irgendwie nicht der Anspruch, sich vorne hinzustellen und den Leuten irgendwas vom Pferd zu erzählen, was sie dann glauben müssen, sondern es war eine Konfrontation meiner Ideen, meiner Prinzipien mit der Realität und mit der Öffentlichkeit, weil spätestens dann werden Widersprüche und so Sachen dann eben offengelegt, also wenn man es in der Öffentlichkeit dann vertritt. Diese Widersprüche, auf die warte ich bis heute. Also es war ein erfolgreicher Test. Also es gab wirklich kein Argument, was quasi die Grundprinzipien der Freiheit auch irgendwie widerlegen konnte. Und es hat bei mir so ein Vertrauen erzeugt, das auch in der Realität umzusetzen und anzufangen, den Weg zu gehen. Ein Beispiel war eben bei mir waren die Kinder. Also man lässt sich da eher auf so eine unbekannte Zukunft ein, wenn man anfängt, die Prinzipien in die Tat umzusetzen. Vor allem bei Kindern lässt sich ja nicht vorhersehen, was dann passieren wird. Und ich habe jetzt so die ersten Ergebnisse. Und es ist sehr schön zu sehen, dass es funktioniert hat. Also der Übergang von der Theorie in die Praxis. Und ich habe dann auch angefangen, diese beiden Bücher zu übersetzen und das dann auch zum Abschluss gebracht mit diversen Hängepartien dazwischen. Und ja, das sind sozusagen, heute zählen diese beiden Bücher zu meinen wichtigsten Bitcoin-Minern. Also Fiat-Geld-Minern, kann man sagen. Also die stehen zum Verkauf und ich profitiere auch von jedem verkauften Stück. Habe mich mit Larkin Rose auch geeinigt, dass ich die Tantiemen für die deutschsprachige Version von seinen beiden Büchern auch einstreiche. Und das hilft mir jetzt auch immer weiterzumachen mit der Thematik, weil es hält mir den Rücken frei, also in wirtschaftlicher Hinsicht. Zumindest zu einem Teil, also es ist nicht besonders viel, aber es läppert sich. Es ist wie beim Bitcoin-Mining, es läppert sich. So, jetzt sind wir bei 2023 angekommen. Voluntarismus, das ist quasi ein ideelles Projekt von mir. Ich habe gesehen, dass Keith Knight dieses Buch auf Englisch veröffentlicht hat mit dem Libertarian Institute und steht frei zum Download, genauso wie die deutsche Version. Es ist aber auch käuflich erwerbbar. Und die Tantiemen gehen an mich. Ein Teil habe ich zugesagt dem Libertarian Institute, dass ich das spende. Und das ist quasi so ein Kompendium über praktisch umgesetzten Voluntarismus oder praktisch realisierte Freiheit, und zwar in der Vergangenheit angewendet auf verschiedenste Themenbereiche. Also wie sieht ein Krankenversicherungssystem aus unter freiheitlichen Umständen? Wie kommt sowas zustande? Wie werden die Straßen gebaut? Wie ist es mit dem Urheberrecht zu bewerten und so weiter? Sehr wertvolles Buch, um die Aussagen oder die Gespräche, die man führt mit Etatisten, auch mit Daten und Fakten aus der Geschichte zu belegen. Haben wir im deutschsprachigen Raum noch nicht, deswegen war mir das so wichtig, dieses Buch zu übersetzen. Dann voluntaristen.de, vor kurzem an den Start gegangen. Also wir haben festgestellt, es macht viel Spaß und wir fühlten uns an die freiwillig-freie Zeit zurückerinnert. War ja eine coole Sache, da war wahnsinnig viel Energie dahinter und jetzt auch hier dieses Event. Das ist einfach, macht Spaß und wir können jetzt tatsächlich von uns zu behaupten, wir können einen Weg zeigen, also weil wir eben dieses vorher durchgegangen sind. Das nächste Projekt 2000X, ich weiß noch nicht, ich möchte mich da nicht festnageln lassen. Das entsteht in meinem Kopf gerade und die Inhalte, über die ich heute sprechen werde, werden auch Bestandteil dieses Buches sein. Das wird ein Buch sein, das ich in eigenem Namen veröffentlichen werde und da geht es um das Thema, was ich heute zur Sprache bringe. Das Cover steht auch schon, der Titel noch nicht. Also das ist dann eher so eine, hat so einen Ratgeber-Style. Also Leute, die die Frage beantworten wollen, ja, jetzt weiß ich in der Theorie Bescheid, habe ein paar Beispiele gesehen, was mache ich denn in meinem eigenen Leben? Moralische Prinzipien, also ja, vielleicht zum Einstieg erstmal die Frage, wer kennt freiwillig frei oder wer kannte das, mal die Hand heben. Gut, da brauche ich euch nicht viel erzählen, glaube ich, über moralische Prinzipien. Ich vergleiche das immer so mit so einer Art ja, Haus. Also ich komme aus dem Immobilienbereich und ein Haus hat Wände, es hat Türen, es hat Fenster und der Eigentümer hat die Schlüssel dafür, der entscheidet, wann die Fenster auf- und zugemacht werden und hält das alles in Ordnung und es bietet Schutz, es bietet ein Zuhause, es bietet Intimität und so weiter. Und das Gegenstück davon wäre sowas hier, also wo Leute einfach willkürlich ein- und ausgehen, sich bedienen, Zerstörungen hinterlassen und das einfach wie Dreck behandeln. Und so kann man das mit der eigenen Psyche auch sehen. Also moralische Prinzipien dienen dazu, der eigenen Psyche ein festes Fundament zu geben, ein Zuhause zu geben, wo man wirklich Grenzen auch definiert und nach außen verteidigt und selbst festlegt, selbst entscheidet, wer hat Zugang zu dir, wer nicht, wer bleibt draußen, wer kommt rein, unter welchen Bedingungen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, um eben psychisch einfach stabil zu bleiben und kraftvoll und selbstbestimmt und frei auch zu sein. Also das ist quasi der Ausgangspunkt davon. Wie sieht das konkret aus? Da erzähle ich euch nichts Neues. Das hier alles sind jetzt Begriffe, die ich für mich so festgelegt habe. Also Moral ist was Individuelles. Das kann man für sich festlegen. Es ist kein übergeordnetes Konzept mit dem Anspruch der universellen Gültigkeit, weil wenn man diesen Anspruch verfolgt, und dann ist man bei der Politik. Und Politik richtet wahnsinnig viel Schaden an. Das wäre quasi die eigene Idee, überstülpen auf alle anderen. Und wir sind nun mal Individuen. Jeder hat eigene Moralvorstellungen und eigene Definitionen von Freiheit und so weiter. Ich stelle heute nur meine vor und auch nur meine Ideen. Und das, was ich umgesetzt habe, das mag nicht jedem gefallen. Das wird an einigen Beispielen dann auch ganz, ganz deutlich werden. Es sind nur so, ja, in der Breite mal so ein paar Impulse gestreut. Die könnt ihr für euch aufnehmen oder auch nicht. Also je nachdem, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt. Freiheit. Abwesenheit von einseitig durch Menschen ausgeübten Zwang. Da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Freiwilligkeit, bewusste, aktive, inklusive, konkludente Zustimmung, also es muss nicht mal expresses Verbes zum Ausdruck gebracht werden oder mit Unterschrift und so weiter sein, muss nicht sein. Zustimmung aus eigenem freien Willen zu einer Handlung oder zu einer Beteiligung an irgendwas. So definiere ich Freiwilligkeit für mich. Eigentum, das ist die jederzeitige, ausschließliche, uneingeschränkte Verfügungsgewalt. Da stecken eben diese vier Aspekte drin, Definition von Eigentum. Mal so möglichst so kurz und knapp zusammengefasst, wie es möglich ist. Dazu gehört auch das Eigentum an sich selbst. Das ist quasi das Urkonzept von Freiheit. Also Eigentum, mein Körper gehört ausschließlich mir. Und das Eigentum an Dingen ist quasi die Erweiterung des persönlichen Körpers. Also wenn ich meine körperliche Energie mit irgendetwas vermische, verbinde, rein investiere, dann ist dieses Irgendwas, wird zu meinem Eigentum. Dadurch kann man Eigentum erschaffen, sozusagen. Da ist irgendwas Herrenloses, was keiner haben will, wo keiner einen Anspruch auf Eigentum darauf erhebt. Und ich setze es in Wert mit meiner körperlichen Energie. Es ist Teil meines Körpers. Dadurch erschaffe ich Eigentum. Und dann kann man es natürlich auch austauschen gegen Bitcoins. Austauschen oder verschenken oder, ja, wie gesagt, erschaffen. Moral definiert als die individuelle Überzeugung über das, was richtig und gut ist. Das ist natürlich auch ein riesen philosophisches Feld, aber ich für mich habe das einfach so mal definiert. Also wenn es euch hilft, nehmt es mit. Wenn nicht, dann sucht euch eine andere Definition. Wichtig finde ich noch den Begriff der Gewalt, weil der sehr undifferenziert verwendet wird und weil die Gewalt quasi der Gegenpol zum Eigentum darstellt. Also Gewalt, Anwendung ist Zerstörung von Eigentum. Eigentum an Dingen oder Eigentum an sich selbst. Ich habe hier verschiedene Kategorien. ja, für mich entdeckt, drei verschiedene. Die initiierende Gewalt, das ist gegen Eigentum gerichtete Gewalt in Erstanwendung. Also die aggressive Gewalt, da ist jemand, der hat niemandem was getan, es gibt keinen Grund, ihm irgendwas zu tun und keine Rechtfertigung und ich drohe ihm Gewalt an oder tue sie ihm an. Die verteidigende Gewalt ist quasi die Gegenmaßnahme, die moralisch richtige, aus meiner Sicht moralisch richtige Anwendung von Gewalt. Auf Beendigung von initiierender Gewalt gerichtete verhältnismäßige Gewalt. Also Begriff der Verhältnismäßigkeit, glaube ich, kennt ihr. Also man kann irgendwie niemanden totschlagen dafür, dass er einem irgendwie mal 5 Euro geklaut hat. Also es wäre unverhältnismäßig. Das ist ein wichtiges Korrektiv für die initiierende Gewalt, weil das ermöglicht einen Feedback-Loop und setzt der initiierenden Gewalt Grenzen. Deswegen ist Pazifismus aus meiner Sicht ist, nicht besonders toll. Also das eröffnet quasi bösartigen Menschen, böswilligen Menschen Tür und Tor. Die nutzen es nämlich gnadenlos aus, wenn man jetzt irgendwie mit Pazifismus ankommt und sich alles Mögliche antun lässt. Verteidigende Gewalt. Dann gibt es noch eine zweite Kategorie. Das erste ist unmoralische Gewalt, das zweite ist moralische Gewalt und eine dritte Kategorie moralische Gewalt, die auch extrem wichtig ist für eine Gesellschaft. Das ist die freiwillig vereinbarte Gewalt. Das ist alles, was mit Verträgen zu tun hat, also Vertragsstrafen und auch so Sachen wie Kampfsport, medizinische Behandlungen und so weiter, wo immer derjenige, dem die Gewalt widerfährt, vorher aktiv zustimmt, wo ihm das quasi angeboten wird und er von sich aus sagt, ja, es ist okay, wenn mir in dem Fall Gewalt angetan wird. Und das ist in den drei Fällen ist das beispielhaft, ist das moralisch einwandfrei. Und das ist quasi ein Ordnungsprinzip auch in der freien Gesellschaft. Also es schafft Verbindlichkeit, es führt dazu, dass Regeln ermöglicht werden, also dass eben der Regelverstoß sanktioniert wird mit Zustimmung desjenigen, der daran beteiligt ist, an der Festlegung dieser Regeln. Vielleicht mal in dem einen oder anderen Gespräch darauf hinweisen, dass man eben da differenziert. Das hilft. So, jetzt geht es um Ideen. Um welche Ideen? Also es geht um Rebellion, aber es geht um stille Rebellion. Weil ihr alle bestreitet irgendwie ein Einkommen, ihr kennt einen Haufen Leute, ihr seid in Netzwerken eingebettet, in Nachbarschaften und so weiter. Also ihr könnt euch nicht mit dem System anlegen und euch selber dadurch kaputt machen. Das geht nicht. Ihr könnt eure eigene wirtschaftliche Existenzgrundlage auch nicht gefährden. Da gibt es gewisse äußere Zwänge, denen man unterlegen ist. Deswegen ist meine Empfehlung, es lieber still zu machen und im Hintergrund und in dieses große Gewaltgetriebe, zum Beispiel durch die Besteuerung oder generell alles, was staatlich politisch ist, dass man da immer wieder so ein paar Sandkörnchen reinschnipst. Das merkt keiner am Anfang. Aber irgendwann wird das Getriebe immer lauter und die Leute sehen, ja, das funktioniert eigentlich gar nicht mehr so gut. Oder es ist irgendwie, ja, und irgendwann werden die Zähne stumpf von den Zahnrädern und dann dreht irgendwas durch und es fliegt dann irgendwann auseinander. Und das ist ja das, worauf wir ja auch irgendwie hoffen. Also jeder auf seine Art und Weise. Vielleicht nicht mit großem Knall. Es hört dann auf, sich zu drehen, sagen wir so. Und es funktioniert dann auf andere Weise, weil es bessere Alternativen gibt. Deswegen ist so der Kerngedanke von meinem heutigen Vortrag eben, das quasi unterm Radar zu machen und nicht zu große Risiken einzugehen. Aber ich glaube, das ist der Punkt, der die meisten davon abhält, in die Opposition zu gehen. Voraussetzung dafür ist quasi diese eigene geistige Umprogrammierung, um zu erkennen, woraus bestehen denn diese kleinen Sandkörnchen, die ich da reinschmeiße und wie funktioniert dieses Getriebe und was kann ich dagegen tun, dass es eben aufhört, sich zu drehen. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt. Alles, worüber ich rede heute, ist praxiserprobt. Also es ist von mir persönlich praxiserprobt und als tauglich befunden. Aber nur von mir persönlich. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Wenn man Ideen bei Google eingibt, im deutschsprachigen Raum, dann kommt man irgendwie so auf Rezeptvorschläge und auf Wohnraumausstattung. Also hier so irgendwie wie fand ich ganz bemerkenswert, weil ich bin ja eingestiegen mit diesem Haus. Ja. Nur mal so nebenbei. Warum sind Ideen wichtig? Der Körper folgt immer dem Geist, also nicht umgekehrt. Also ist der Geist versklavt, ist der Körper, folgt der Körper in die Versklavung. Von wem stammt dieses Zitat? Weiß das jemand? Vorschläge? Eins dieser Bücher wäre Ihr Preis gewesen. Aber das hebt die Aufmerksamkeitsschwelle schon mal für den restlichen Vortrag. Also ja, Bruce Lee. Gut, nächster Versuch. Ideen sind kugelsicher. Okay, du hast die Bücher, glaube ich, schon beide, oder? Nicht? Welches würdest du gerne haben? Herzlichen Glückwunsch. Okay, es gibt noch eine Chance. Hier steht noch ein Buch. Das hier gehört mir leider nicht. Das war mir zu schwer zum Mitnehmen. Ich bin im Zug gekommen. Aber hier ist noch eins und jetzt besteht die Chance. Achtung! Nee. Das andere hast du schon, deswegen gibt es nochmal eine Chance. Du hast es auch nicht. Okay, dann machen wir das eben so. Ja. Ich bin ja nicht so. Also das, ja, ich bin auch so ein bisschen so ein Film-Nerd und so ein paar Zitate, also ein paar kommen noch. Finde ich immer, ja, die behält man so für sich und die begleiten einem irgendwie so ein Leben lang. Und die erkennt man erkennt das immer und immer wieder. Also Ideen, ja, sind kugelsicher, sind wichtig, weil sie dem Körper vorangehen und der Körper folgt quasi und sie sind eben hoch ansteckend. Und ja, man kriegt sie nicht mehr zurück in die Tube gedrückt, wenn sie mal rausgekommen sind. Und das finde ich gut. Deswegen finde ich wichtig, den Begriff der Ideen, deswegen steckt er im Titel. Was haben diese Filme gemeinsam?
Sie wiederholen sich immer wieder. Also Handlungsstränge.
Ja, das ist ein Punkt. Ja. Vielleicht nochmal zwei weitere.
Zeitschleife.
Ja, Zeitschleife, ja.
Trial and Error.
Es geht um den Begriff der Idee und die Beschaffenheit von Ideen. Ja, ja, fast. Ja.
Unterschiedliches Bewusstsein bei gleichem Zustand.
Ja, nicht ganz das, worauf ich hinaus wollte, aber gut, ich löse es auf. Die müssen nicht besonders groß sein, so Ideen. Das können so ganz kleine Sachen sein. Und die haben ungeahnte Folgen. Nach der Chaos-Theorie, also gibt es auch so einen Film dazu. Oder, ja, und das nennt man dann auch Butterfly-Effekt. Man kann nicht vorhersehen, zu was es führt und zu welchem Ausmaß, aber sie haben enorm viel, können sehr viel Bums entfalten, die Ideen. Das wollte ich damit eben zum Ausdruck bringen. Und wie dieses aussehen kann, wenn irgendwas mit irgendwas in Resonanz tritt. Kennt jemand diese Bilder? Wo ist das? Tacoma Narrows. Hast du dieses Buch schon? Okay. Das ist schon sehr speziell, also dass man das weiß, ist die Tacoma Narrows Bridge 1940. Das war immer so eine Touristenattraktion, weil wenn der Wind richtig gestanden hat und mit der richtigen Stärke durchgeblasen hat, ist das Ganze in Resonanz gekommen und hat dann eines Tages dazu geführt, da waren auch zufällig ein Haufen Touristen da und deswegen da ist dieses Bild zustande gekommen. Das war nicht viel Wind, aber es hat sich aufgeschaukelt und ist dann, ja, hat dann die Brücke zerlegt. Das Experiment kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Physikunterricht. Das ist so eine Schiene, darauf ist so ein Wagen montiert. Hier, dieser Wagen. Und hier ist so ein Motor, Elektromotor, ich habe es hier rausvergrößert, mit so einem kleinen Exzenter. Also der erzeugt so eine ganz kleine Schwingung. Und man kann hier die Drehzahl variieren. Und dann fängt an, dieses Wägelchen da hin und her zu fahren. Erstmal so ganz leicht, unmerklich, so ein paar Millimeter. Und plötzlich schaukelt sich das auf. Und dann schlägt es hier hinten und vorne an. Und ich habe das, ich finde es deswegen so bemerkenswert, weil ich das selber in der 8. Klasse Physik oder so hat es mein Physiklehrer vorgeführt. Und das war so krass, der hatte stärkere Federn und ein stärkeres Gewicht in der Mitte, dass es diese Schraubzwingen eben abgerissen hat von dem Labortisch. Zum Thema, was Ideen anrichten können. Ja, wenn es die richtigen sind, dann umso besser. Ja. Das ist ein weiteres Beispiel, ein historisches Beispiel von, da steht es ja, von Tesla. Das ist diese sogenannte Erdbebenmaschine. Das ist so ein dampfbetriebenes Gerät, was Schwingungen erzeugt hat und die Schwingungen auf den Boden übertragen hat. Und angeblich, ich weiß nicht, wie wahr das ist, hat es dann tatsächlich zu erdbebenähnlichen Vorkommnissen, Phänomenen geführt, so dass die Obrigkeit dieses Ding dann kurzerhand verboten hat, weil es irgendwie als zu gefährlich eingeschätzt wurde zum Thema Ideen. Ja, dann, das ist so eine Standardfolie, die ich in fast allen meinen Vorträgen inzwischen benutze. Wir haben hier das große Ganze, die ganze Folie ist quasi die Realität und dann gibt es hier in dem Kreis gibt's einen Teil, den wir überhaupt wahrnehmen. Das ist relativ wenig, also das Verhältnis ist, es müsste eigentlich so ein winziger Punkt sein im Vergleich zur ganzen Folie. Und es gibt einen inneren Bereich, den wir auch beeinflussen können. Also ja, zum Thema Praxis erprobt und umsetzbar. Das Entscheidende ist vor dem Hintergrund, das, was sich hier in diesem inneren Kreis abspielt, in der Area of Action. Also manchmal treffen die englischen Begriffe die Sachverhalte einfach besser als die deutschen. Ich habe bisher noch klingt ein bisschen sperrig. Also es ist irgendwie, ja, Area of Action and Area of Control. Also hier habe ich die exklusive Möglichkeit, Sachen zu beeinflussen und nach meinen Vorstellungen zu gestalten, unabhängig von allem anderen, was sich außenrum um mich befindet und eher zu der Kategorie Areas of Concern, also Sachen, die ich irgendwie wahrnehme und die mich irgendwie beeinflussen und ja, das, was man so aus dem Fernsehen kennt normalerweise. Was passiert nun mit der Aufmerksamkeit, wenn ich die, je nachdem, wo ich die hinrichte? Wenn ich die nach außen richte, auf das, was im Außen passiert, dann beginnt sich dieser äußere Bereich auszudehnen und zwar auf Kosten meines inneren Bereichs. Also ich verliere das Gespür für das, was ich jeden Tag tun kann. Ich sehe es teilweise gar nicht mehr. Ich gucke nur noch in diese blöde Kiste rein. Und das ist eine gefährliche und eine ungesunde Situation. Ungesund deswegen, weil mir da irgendwie irgendwann mal da ein Arm fehlt. So. Aber, also was sich dann konkret dadurch äußert, dass die Leute depressiv werden, Rückenbeschwerden bekommen, irgendwelche anderen Probleme, sich mit Drogen betäuben und so weiter. Also es schlägt auf den Körper durch. Und das Gegenteil davon ist quasi, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das, was ich beeinflussen kann, und das ist das, was wir jetzt in der Zwischenphase gemacht haben, zwischen freiwilligfrei und voluntaristen.de, dann beginnt sich dieser Bereich eben auszuweiten und dann geht der große Spaß los. Also, und zwar so krass, dass man das, was außenrum ist, dass es keine Relevanz mehr hat. Man nimmt es nebenbei noch zur Kenntnis und vielleicht aus Unterhaltungsgründen guckt man sich mal so irgendwie sowas an, aber es hat keine besondere Relevanz mehr. Das tägliche Leben und das, was man tun kann, ist viel interessanter und spannender und bietet unmittelbaren Output. Also ich muss keine große Gesellschaft verändern über Generationen hinweg, um jetzt meine persönliche Freiheit zu erweitern. Wie sieht es konkret aus? Ja, das ist so, ja, das Leben, das viele so haben, würde ich sagen. Wie sieht es hier aus? Ja, es ist sehr stark auf die eigene Person bezogen. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was zu machen. Der äußere Bereich verschwindet und jetzt kommen wir zu konkreten, ne, noch nicht, also noch so ein bisschen ja, abstrakten Blabla vorher. Was ist das? Schon mal jemand gesehen? Es gibt kein Buch mehr. Okay. Was ist das? Was könnte das sein? Ja, wer war das? Okay. Das ist eine Lebenszeituhr und das habe ich jetzt einfach mal als Symbolbild für ja, diese, wie sagt man, diese Längsachse genommen, also für den zeitlichen Horizont. Was kann ich erreichen? Und diese Glocke kennt jeder, also gerade die ja, technisch und orientiert, mathematisch orientierten Leute, so wie die Bitcoiner, das ist die Gaußsche Normalverteilung oder ja, in dem Fall ist es quasi daran abgetragen, das Innovationsdiffusionsmodell. Das hat man ja bei Bitcoin auch so. Ja, in der Anfangsphase, da war irgendwie null, da hat man Bitcoin umsonst gekriegt, mehr oder weniger. Und dann, ja, läuft dieser Zug so langsam und unmerklich an und plötzlich geht es richtig ab und dann sind irgendwie, ja, die, wie heißen die, die Early Adopters, Late Adopters und dann die Nachzügler dann, die dann irgendwie mit auf den Zug aufspringen. Was hat das mit der Lebenszeit zu tun und Freiheit? Also wir haben ja auch eine begrenzte Lebenszeit und ich habe das mal hier so Pi mal Daumen so angetragen, die Anzahl der aufgewachten oder freiheitlichen Leute und die freiheitliche Gesellschaft oder freie Gesellschaft und wo wir uns momentan so befinden. Und so gefühlt befinden wir uns hier irgendwo innerhalb so dieses grünen Kästchens. Und das macht deutlich, dass wir eigentlich so gemessen an dem Anspruch, eine freiheitliche Gesellschaft zu erzeugen oder zu erschaffen, ja, da brauchen wir noch ein paar Leben. Das setzt eigentlich noch ein paar Generationen voraus, die dann noch nach uns kommen müssen. Aber erstens, das ist noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und einfach nichts mehr zu machen und zu resignieren. Zweitens, weil alles, was ich in freiheitlicher Hinsicht im Hier und Jetzt tue, erstmal hat es einen Effekt, weil es bringt einen hier weiter voran in dieser Kurve. Und das Zweite ist, es bringt einen unmittelbaren Nutzen im Hier und Jetzt für das jetzige Leben. Und das ist das Thema meines Vortrags. Deswegen weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, immer über diese Bereiche hier zu reden oder hier den Endzustand und das hier zu vergessen, wo man sich eigentlich drin befindet. Hier anfängt Steinchen ins Getriebe zu werfen. Und hier fängt es an zu rattern und irgendwann bleibt es stehen und dann springen halt die Letzten dann auch noch auf, weil sie sehen, das ist ja total anachronistisch, was sie hier machen, hier mit Staat und mit Politikern und so. Also so ähnlich wie der Weg, den die Kirchen gegangen sind. Also ja, die Kirchen sind so irgendwie so als nostalgisches Relikt, zwar noch da, so in Form von Gebäuden und irgendwie so wie Kostümträgern, aber für die meisten haben die noch keine sonderliche praktische Relevanz mehr. Und so stelle ich mir auch vor den Weg der Evolution zu einer freien Gesellschaft. Es braucht keine Revolution, es braucht eine Evolution. Dann zum Thema Handlungsfreiheit, hatte ich vorhin angesprochen. Also ich finde dieses Modell selbst entwickelt. welche Handlungsfreiheit habe ich denn eigentlich? Also jetzt hier, es gibt hier einen klar unmoralischen Bereich. Das ist das, was man gemeinhin als Verbrechen oder Kriminalität bezeichnet, was wirklich ganz klar gegen diese Prinzipien verstößt, also irgendjemanden einfach auf die Schnauze hauen, obwohl der mir gar nichts getan hat, so. Das wäre hier im Bereich des Handlungsspektrums eigentlich ausgeschlossen für jemanden, der wirklich freiheitliche Prinzipien lebt oder irgendwas zu klauen oder jemanden zu betrügen oder sowas ist ausgeschlossen. Also. Und dann gibt es hier einen relativ großen Bereich, wo ich was machen kann. Und es gibt hier einen sehr großen Bereich, einen grünen Bereich, wo ich risikofrei was machen kann. Und dieser Bereich wird als relativ klein wahrgenommen, dummerweise. Und dieser Bereich ist sehr wichtig und entscheidend. Also irgendwie, keine Ahnung, in die Steueropposition zu gehen und keine Steuern mehr zu zahlen und irgendwie diesen ganzen Kleinkrieg anzufangen mit dem Finanzamt und so. Kann man machen, ist aber ein riskanter Bereich. Also ja, muss man nicht. Also das sind so, jetzt mal konkret, das sind das gesetzlich verbotene Handlungen. Es sind gesetzlich verbotene moralische Handlungen. Also wenn irgendwas Unmoralisches im Gesetz steht, zum Beispiel Schulzwang, ist ganz klar unmoralisch, Verstoß gegen die Prinzipien, die Freiheit wird genommen, den Kindern und so weiter. Und ich verstoße dagegen, dann fällt es hier in diesen riskanten Bereich. Gesetzlich verbotene moralische Handlungen, umgekehrt formuliert, Verstöße gegen unmoralische Gesetze und wirtschaftliche Risiken, habe ich drüber gesprochen vorhin. Also man muss ja irgendwie, es ist wichtig für sein Auskommen, ganz eigennützig auch zu sorgen, um das, was man an Energie dann zur Verfügung hat, dadurch, dass es einem gut geht, den Überschuss quasi zu teilen. Und in diesem risikofreien Bereich gibt es halt eine ganze Menge, was man machen kann. Das nur mal so als Denkmodell. Ich hoffe, das hilft. Ja. Das ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Die einen sagen, ja klar, kein Problem, ich lege mich hier an mit der GEZ, mit diesen Zwangsstaatsfunkgebühren und gehe da bis zum Schluss. Was soll schon Großartiges passieren? Ich lande halt dann im Gefängnis so. Manche gehen den Weg, die setzen die Risikoschwelle, Risikobereitschaft relativ hoch an und manche sagen, naja, also nee, das geht mir schon zu weit. Ich mache lieber kleinere Sachen, die sich in dem Bereich befinden, wo ich eben sage, dieses Risiko kann ich vertreten. Dafür habe ich ein Budget auf die Seite gelegt, Rücklagen gebildet. Das ist auch so ein Trick, wie man da sich in diesen Bereich rein bewegen kann. Komme ich gleich dazu. So, jetzt zu den konkreten Anwendungsfeldern. Arbeit und Beruf. Wie gesagt, bei diesen Durchsagen im Flugzeug ist immer an erster Stelle, setzen Sie sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske auf, sichern Sie Ihr eigenes Überleben zuerst und kümmern Sie sich dann um diejenigen, die Hilfe brauchen. Wenn man sich da draußen umguckt, in dieser Aktivistenszene, dann scheitert es oft schon daran. Also die Leute sind allein eigentlich gar nicht lebensfähig. Also die hängen irgendwie auf Hartz IV oder werden irgendwie anders vom Staat ernährt, sind politische Referenten, können sich in der Arbeitswelt überhaupt nicht draußen bewegen, haben von Unternehmertum noch nie was gehört, haben Lebensläufe, also das sind so staatliche Eigengewächse mehr oder weniger, irgendwie studiert und dann Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften studiert und dann im Ortsverein von der SPD irgendwelche Plakate geklebt und dann in der SPD reden gelernt und rhetorisch geschult worden und dann auf lokaler Ebene meinetwegen ein paar sinnvolle Sachen gemacht und dann übergegangen in die Bundespolitik und als Abgeordneter irgendwo, also so sehen die Lebensläufe dann aus, also eigentlich nicht lebensfähig. Jeder vernünftige Unternehmer würde solche Leute nicht einstellen. Ja, deswegen Thema Arbeit und Beruf, absolut wichtig. Das ist ein Thema, was ich auch in Zukunft auch nochmal stärker auf die Agenda setzen werde. Wie erreiche ich mehr berufliche Freiheit? Also wie bin ich dazu in der Lage, mit dem Arbeitsmarkt korrekt umzugehen? Also so, dass es mir wirklich hilft, dass ich nicht zu viel Energie damit verliere. Wie kann ich Leute kennenlernen, die sich mit interessanten Tätigkeitsbereichen beschäftigen? Wie kann ich die unverbindlich kennenlernen? Wie kann ich herausfinden, ob wir auf einer gleichen Wellenlänge sind? Wie kann ich herausfinden, ob ich das, worauf ich Bock habe, wie das ihm nutzen könnte? Und wie kann ich dann auf der Grundlage quasi ein Angebot über eine Mitarbeit machen, wo das quasi ganz anders zustande kommt als jetzt über Ausschreibung und Bewerbung und Lebenslauf und diesen ganzen Käse, der eigentlich nicht vernünftig funktioniert, beziehungsweise für einen Arbeitgeber zu riskant ist. Ich kann es nur kurz ansprechen. Also wie sieht so ein berufliches Umfeld aus? Unter freiheitlichen Bedingungen, man ist beruflich mobil, also man hat immer die Option, Nein zu sagen. Nee, das mache ich nicht mit. Macht euren Scheiß alleine auf gut Deutsch. Ich gehe woanders hin, wo ich einfach bessere Bedingungen habe und die meinen Vorstellungen besser entsprechen. Ich sehe einen Sinn hinter meiner Arbeit. Ich arbeite in einem Unternehmen, idealerweise. Selbstständigkeit ist eine Option. Ich bin selber selbstständig, kann deswegen über meine Zeit besser verfügen als andere, freier verfügen. Und die ganze Arbeit ist geprägt von Freude am gemeinsamen Schaffen, von Empathie. Und ja, es macht einfach Spaß, dann zu arbeiten. Also man hat nicht mehr das Gefühl zu arbeiten, sondern naja, es ist halt so eine Beschäftigung, die halt nebenbei bezahlt wird. Sklaverei, das ist die Realität, die viele eben kennen. Einbahnstraße, Arbeiten fürs Geld, Verwaltungstätigkeiten, Behörden, Staat und so weiter. Also angestellt sein. Oft hat man es mit Mobbing, Bossing, Narzissmus, Soziopathien, Psychopathie zu tun. Geld. Das ist, ich habe auch, also die Bitcoiner haben natürlich eine bestimmte Definition von Geld oder eine bestimmte Perspektive auf das Thema Geld. Und ich habe jetzt vor dem freiheitlich-philosophischen Hintergrund auch eine eigene Perspektive auf das Geld. Es gibt zwei Arten von Geld. Es gibt das unmoralische Geld und es gibt das moralische Geld. Das unmoralische ist das Blutgeld. Also das durch Zwang und Gewalt und durch Drohung und Betrug und Diebstahl und so weiter geprägt ist. Also auf dem Weg kann man Geld entstehen lassen oder anderen wegnehmen, klar. Man kann Leute besteuern und erpressen und so weiter und gefügig machen. Darauf sollte sich die Aufmerksamkeit eher nicht richten. Und das Gegenteil davon ist quasi dieses marktwirtschaftliche Geld. Das ist quasi, ich nenne es immer, materialisierte Form von Dankbarkeit und Wertschätzung. Also Leute machen gemeinsam irgendwas und ihnen wird so viel Dankbarkeit und Wertschätzung entgegengebracht, dass der feuchte Händedruck nicht mehr ausreicht und dann fließt halt Geld oder es entsteht Geld. In welcher Form auch immer. Ob es jetzt Fiat-Geld ist oder ob es jetzt Bitcoin ist oder ob es Gold ist, ist vollkommen egal. Das ist quasi die philosophische Grundlage von Geld. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit, meine Energie darauf richte, möglichst viel Dankbarkeit und Wertschätzung im Umgang mit anderen zu erzeugen, dann fließt das Geld von ganz alleine irgendwann. Hier nochmal zusammengefasst, so die beiden Auffassungen von Geld gegenübergestellt. Familie und Freunde, also das gilt jetzt auch für Kollegen und für Nachbarn und so weiter. Wie sieht es in der Freiheit idealerweise aus? Also idealerweise sieht es so aus, dass man ein gutes Verhältnis hat zu anderen Leuten, ja, zu Familienmitgliedern und Freunden, dass es vertrauensvoller Umgang ist. Das Thema Aufklärung ist ein bisschen heikel, gehe ich noch darauf ein. Freiheit triggert ganz schön viele ja, so Reflexe und darauf gehe ich noch ein, wie man das behutsam machen kann. Ein soziales Netz zu haben, anstatt einsam zu sein, bekannt zu sein, statt anonym zu sein, mehr zu geben, statt zu nehmen, statt mehr nehmen, statt zu geben. Das ist ja so ein Sklavereimodell. Gut reden über andere und hier schlecht reden über andere. Also gut, ihr könnt lesen. Also die Unterschiede sind, glaube ich, relativ deutlich. Dass man darauf eben achtet und man hat wirklich, da sind wir wieder bei diesem inneren Kreis, man hat da sehr, sehr viel Macht drüber. Also sehr viel Einfluss darüber, wie sich das Verhältnis zu anderen Menschen, vor allem im familiären und Freundeskreis, gestaltet, kann man sehr viel machen. Und man hat es exklusiv in der Hand. Also da hat kein Robert Habeck irgendwas zu sagen oder kein Heizungsgesetz oder was auch immer. Deswegen würde ich das auch nutzen und da aufräumen. Bei den Nachbarn, ja, man kann sich so mit den Nachbarn unterhalten. Hier in diesen Räumen. Das ist kein Problem. Und wer das Thema schon mal durch hat, der weiß, dass das der Horror ist. Also das ist irgendwie auch total unsinnig im Nachhinein. Vor allem, wenn die Sache abgeschlossen ist und mit ein bisschen Distanz denkt man nochmal drüber nach. Um Gottes Willen, ey, was war das denn für ein Quatsch? Eigentlich, jetzt läuft es so gut mit den anderen Nachbarn. Ich habe die irgendwie mal eingeladen und seitdem ist irgendwie der Bann gebrochen. Und ja, also es kann auch ganz anders laufen. Und da ruhig einfach mal den ersten Schritt gehen. Denkt über euch selber nach, über eure Nachbarn und ladet die einfach mal ein. Also die Investition für so ein Buffet ist wesentlich geringer als hier unter diesen Umständen dann Leute reich zu machen und Leute fett zu machen, die eben genau daran verdienen, dass sich Leute streiten und die dann irgendwie am Ende mit dem Schwert des Gesetzes und mit der Dienstwaffe daherkommen und die dann gefügig machen, in der Nachbarschaft vor allem. Also das muss nicht sein. Ja, die Szene kennt, glaube ich, jeder. Also das ist aus dem ersten Teil von Pate, ist die allererste Szene, also die wichtigste auch eigentlich. Und hier bittet er den Don Corleone um einen Gefallen. Und er meint so, ja, Mensch, du kommst zur Hochzeit meiner Tochter und du bittest mich um einen Gefallen. Und ja, habe ich jemals von dir Dankbarkeit erfahren oder irgendwie ein freundliches Wort? Und so geht es dann halt so los. Und dann ja, lässt er sich so breitschlagen und sagt halt dann, okay, ich regel das. Aber irgendwann, vielleicht auch nie, ich weiß es nicht, aber irgendwann werde ich dich um eine kleine Gefälligkeit bitten. Und ich möchte, dass du dich dann an unser Gespräch zurückerinnerst. Also im Umgang mit Nachbarn und bei mir auch mit Geschäftsleuten, Geschäftspartnern, ist es so ein Zitat, was mich begleitet und was ich dann tatsächlich auch mal ausspreche, wenn ich von mir irgendwas gebe. Also einfach so, wenn ich sage zum Beispiel zum Geschäftspartner, er hat einen Fehler gemacht, mir sind Kosten entstanden. Dann sage ich zu ihm, ich bin selbstständig, ich kann es mir leisten, ihm einfach mal zu sagen, hier, ja, Schwamm drüber, ist egal. Lädst du mich das nächste Mal auf ein Bier ein, dann ist okay. Oder du guckst halt bei der nächsten Ausschreibung, das irgendwie, ja. Und das kann er sich als Konzernmitarbeiter nicht leisten, weil er eben rechenschaftspflichtig ist in der Hierarchie gegenüber seinem Vorgesetzten. Der kann da irgendwie keine Ausflüge unternehmen, ich kann das machen als Selbstständiger. Und ich spreche da ganz offen drüber, ja. Können wir also machen. Kein Problem. Und auch im Umgang mit den Nachbarn, warum die nicht einfach mal einladen und irgendwie, ja, auf eigene Kosten, ist doch egal. Das ist gut angelegtes Geld. So, Thema Kinder. Eine Sache, die mich auch emotional sehr viel beschäftigt hat, weil Schulzwang und so weiter. Ich habe mit der Frage gerechnet, Papa, warum muss ich denn in die Schule? Und dann steht man wieder vor der Entscheidung, welchen Weg gehe ich? Gehe ich den der Sklaverei oder den der Freiheit? Und den der Freiheit bedeutet, den Kindern in dem Moment die Wahrheit zu sagen. Also den, ja, so hart es klingen mag, denen zu sagen, warum sie in die Schule gehen. Und meine Antwort war darauf, also ich habe mich da lange drauf vorbereitet. Ich habe dann gesagt, ja, weil ich sonst ins Gefängnis muss. Also sonst kommen hier Leute vorbei und die sperren mich dann ein. Und dann habe ich denen aber auch erklärt den Kontext. Also es liegt nicht an dir, es liegt nicht an den Kindern. Es liegt an dem und dem und dem und habe es erklärt, warum das so ist. Und man darf Kinder niemals unterschätzen, auch wenn sie sich nicht artikulieren können, wenn sie klein sind. Sie verstehen ihre Eltern. Sie verstehen zu einem sehr frühen Zeitpunkt, was man ihnen sagt. Und ich habe es ihnen einfach transparent gemacht und ich habe ihm gesagt, also es besteht die Erwartungshaltung von anderen Eltern, dass die Kinder dann sonst irgendwie missraten und so weiter, wenn sie nicht zur Schule gezwungen werden und dieser ganze Quatsch. Ich halte das für Blödsinn und ich bin immer auf deiner Seite und immer auf der Seite der Kinder. Wenn sich irgendwas anzupassen hat und wenn irgendwas missraten ist, dann ist es die Schule. Und ich hab denen auch zugesichert, also ich werde immer auf eurer Seite stehen und ich werde euch irgendwie tausend und einen Trick verraten, wie ihr durch das System Schule ganz gut durchkommt, ohne großen Aufwand und ohne großen Ärger. Also gut, dieses Bild hätte wahrscheinlich besser gepasst zu dem, was ich gesagt habe. Und dieses Bild ist sowieso ein absolutes No-Go. Also das geht überhaupt nicht, weil in der Situation, gerade wenn die Kinder so klein sind, hat man als Eltern absolute Macht, hundertprozentige Macht über sein Kind. Das Kind ist einem zu 100% ausgeliefert, allein physisch gesehen. Das Überleben des Kindes hängt von den Eltern ab. Und das ist ein so krasses Abhängigkeitsverhältnis, dass man es auf gar keinen Fall missbrauchen darf. Da reicht nur ganz wenig und dann ist quasi die Beziehung so dermaßen beschädigt, dass man unendlich viel Aufwand und Energie braucht, um es wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Gut, zu dem Bild muss ich nicht viel sagen. Das spricht einfach für sich, würde ich sagen. Ja, wie sieht Kindheit in Freiheit aus? Der Fokus bei den Eltern liegt auf der Beziehung, dass die in Ordnung bleibt und nicht auf der Erziehung. Also Erziehen bedeutet, die Kinder gefügig machen und zu irgendeiner Vorstellung zu bringen, zu irgendeinem, die man als Eltern hat von seinem Kind. Ich finde es wesentlich geschickter, die Beziehung in Ordnung zu halten und zu gucken, dass sie absolut vertrauensvoll ist, dass sie ehrlich ist, auch wenn es manchmal hart ist. Man hat ja selber die Kinder ausgesucht, man hat sich dafür entschieden, Kinder zu kriegen und umgekehrt ist es nicht so. Das ist schon mal sehr, sehr unfair. Und es ist auch lustig, wenn man mit den Kindern offen drüber spricht, so. Wenn es ums Thema, ja, ihr müsst irgendwie was für einen Haushalt machen, also bei mir eigentlich nicht, also müssen sie nicht. Ich kann sie mal fragen, ob sie mal was für einen Haushalt machen, aber ich sage denen auch gleich, also ja, also es wäre schön, aber ihr müsst es nicht machen, weil wir haben ja euch ausgesucht, also wir haben uns entschieden, euch zu haben und nicht umgekehrt, das ist so ein bisschen unfair. Dann lachen sie immer und dann machen sie. Ja. Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmtheit, Privateigentum, Bildung, also bei uns im Haushalt gibt es kein Kollektiveigentum. Es führt dazu, dass es nie Streit gibt oder dass, wenn es Streit gibt um irgendwelche Gegenstände, gibt es jetzt sowieso nicht. Die sind 14 und 16. Also als sie noch jünger als 10 waren, war das vielleicht noch ab und zu mal so, dass irgendjemand sich am Eigentum des anderen vergriffen hat. Und die erste Frage ist immer, wem gehört das? Ich glaube, das ist immer eindeutig zu beantworten, wenn es eben kein Kollektiveigentum gibt. Und die zweite Frage ist, hat sie dem zugestimmt, dass du das einfach nimmst? War sie einverstanden? Ist auch meistens relativ eindeutig zu beantworten. Und dann gleich die Hintertür aufmachen, ist auch wichtig, und zu sagen, versuch's mal so, also frag einfach mal, ob du es haben kannst. Und meistens funktioniert es dann auch, ja, Olli, kann ich das haben? Ja, klar. Oder, nee, ich will jetzt damit spielen. Okay. Ja, musst du akzeptieren. Biet ihm doch irgendwie was anderes an oder frag ihn, ob du danach damit spielen kannst. Und dann löst sich relativ schnell auf und führt dazu, dass wir zu Hause, auch als die Kinder noch klein waren und unerfahren in solchen Dingen, keine großartigen Auseinandersetzungen, Schreiereien und sowas hatten. Gut, ich gehe hier einfach mal weiter. Begleiten statt steuern, lernen statt zu funktionieren. Die Kinder immunisieren gegen die Übergriffigkeit des Staates und der Schule, anstatt sie indoktrinieren zu lassen, das ist wichtig. Also offen mit denen zu sprechen über das System Schule, das sie aufzuklären und so. Prinzipien vorzuleben anstatt Doppelmoral und Heuchlerei. Also so ein typischer Fall ist, sie anzubrüllen, ja, ich will, dass es jetzt ruhig ist. Also totaler Quatsch. Oder selber nicht anzuklopfen bei denen, wenn man das umgekehrt erwartet, dass sie das machen. Also vor allem beim Schlafzimmer dann irgendwie. Das Eigentum zu respektieren, auch von den Kindern. Also nicht nur die Kinder untereinander, sondern man selber als Vater oder Mutter. Eigene Grenzen verdeutlichen, als Vater und als Mutter zu sagen, hier ist eine Grenze für mich erreicht. Also ich bin total genervt und ich will das nicht. Also wenn du dann die Konsequenzen auch verdeutlichen, also die Folgen, die sich direkt daraus ergeben. Ja, wenn du hier noch weiter rumnervst, dann habe ich irgendwie gar keine Lust mehr. So richtig und dann, naja. Statt Grenzen zu setzen. Also wir setzen unseren Kindern keine Grenzen. Die dürfen alles machen. Außer wenn es gefährlich wird, aber dann erklären wir es, warum wir an der Stelle eine Grenze setzen. Zum Beispiel zu Betrunkenen ins Auto einsteigen. Dann zeige ich halt die Stellen, wo die Kreuze stehen und was da passiert ist und zeige vielleicht noch die Meldung dazu. Radikale Ehrlichkeit habe ich vorhin drüber gesprochen, statt gut gemeinte Lüge. So sieht ein Schulzeugnis aus von wahrscheinlich einem der krassesten Anarchisten, der auf dem ganzen staatlichen Gymnasium herumläuft. Ich weiß nicht, könnt ihr es erkennen? Also eigentlich so ein typisches Zeugnis, weil hier im Sozialverhalten ist also ja auf zwei, also nicht sehr gut, aber immerhin gut. Kooperations- und Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und Toleranz. Das ist ja auch typisch für einen Anarchisten. Er ist halt sozial nicht unbedingt mit allem kompatibel, weil er eben eigene Vorstellungen hat. Das ist vollkommen okay so. Das ist richtig und gut so. Und stolz bin ich auch hier auf diese politische Bildung und Geschichte. Ja, halt keine Eins. Hier in Biologie ist vielleicht so ein Ausreißer, keine Ahnung, wie irgendwie. Aber ja, vielleicht hat er da keinen Bock gehabt, was zu machen. Aber ansonsten, auch in der Hinsicht, man ist eigentlich, ja. Und wir haben keinen Aufwand. Also wir setzen uns nicht hin und machen Schularbeiten mit den Kindern. Das ist noch nie bei uns passiert. Also, und bei meiner Kleinen sieht es ähnlich aus. Also die ist im Sozialbereich, also irgendwie typisch Mädchen ist ein bisschen besser. So, Partnerschaft. Ich reiße das nur kurz an, weil ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich habe vielleicht noch, ja, höchstens. Standesamtliche Heirat und der darauf häufig folgende Rosenkrieg gefällt vielleicht nicht jedem jetzt. Also eigentlich ist standesamtliche Heirat kontraproduktiv für eine freiheitliche Beziehung. Weil was bedeutet das? Also brauche ich den Segen der Politiker für meine, um irgendwie zusammen zu sein mit einer Frau? Eigentlich nicht. Also es führt eher zu einer äußeren Klammer um die Beziehung herum, die auch noch staatlicher oder politischer Natur ist. Und ich meine, Staat und Politik haben einen Grund, warum sie diese äußere Klammer setzen. Und das Ansinnen ist meistens nicht besonders positiv. Also ich würde es als Störfaktor empfinden in meiner Beziehung zu meiner Frau. Also kann ich ja auch nicht sagen, meine Frau, sie ist ja nicht mal, gehört nicht mir, sie gehört sich selber. Aber ich sag's mal so. Standesamtliche Heirat, also will nicht heißen, dass jetzt Heirat an sich inkompatibel mit Freiheit ist, aber standesamtliche ist es aus meiner Sicht schon. Also es ist ein Widerspruch. Man kann ja auch privat heiraten, kommen wir hier zu den freiheitlichen Alternativen. Also man kann privat heiraten, dann hat man diese ganzen Rituale und dann kann man sich auch einen Ring anstecken und dann irgendwie eine Hochzeitskutsche und weißes Kleid und alles mögliche, volles Programm, meinetwegen auch irgendwie mit Kirche und so, vollkommen egal, aber standesamtlich, ja. Wilde Ehe, das ist das Modell, was wir leben und wir sind seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren? Ja, seit über 20 Jahren zusammen. Also wir hatten noch jetzt keinen Streit miteinander, der wirklich an die Substanz gegangen ist. Also wirklich so grundsätzliche Sachen, wo wir dann auch überlegt haben, die Beziehung daraufhin irgendwie zu beenden eventuell. Das gab es bei uns nicht. Also bei uns wird auch nicht rumgeschrien, handgreiflich sowieso nicht. Es ist eigentlich macht Spaß. Also wir teilen die schönen Momente, wir sind nicht gleich von der Persönlichkeit, meine Frau ist ganz anders wie ich, aber wir teilen vorwiegend die schönen Momente, die anderen Momente, ja gut, da geht halt jeder so mehr oder weniger seinen Weg, aber es ist ja ein schönes, angenehmes Verhältnis. Wichtig ist, wenn man sowas macht wie wilde Ehe, dass man ein gemeinsames Sorgerecht dann hat um die Kinder, weil wenn irgendwie die Mutter hat ja das Sorgerecht normalerweise und wenn die irgendwie verunfallt oder irgendwas, dann geht das Sorgerecht über an den Staat und das will man ja nicht gerade. Ja. Gut, Tourismus ist eine Sache, ist auch so ein kleines Sandkörnchen, woran viele Leute nicht denken. Also was ist Tourismus eigentlich? Ja, also hier sieht man so typische touristische Situationen. Ja, es geht um Sehenswürdigkeiten, um Regierungsgebäude, meistens um Kirchen, um Schlösser, Burgen, religiöse Kultstätten, geschichtliches, meistens geschichtliche Museen. Für mich ist der klassische Tourismus ist ein Horrortrip zu Kultstätten der Tyrannei. Und ich finde, das sollte man nicht unterstützen. In keinster Weise. Nicht durch Eintrittsgelder, nicht durch hier Fotos davor machen und irgendwie toll, ich war da und so weiter. Wenn einen das interessiert, meinetwegen vielleicht mit dem Internet angucken, aber ich sehe hier an diesen Gemäuern immer wirklich sprichwörtlich durch meine innere Programmierung sehe ich das ganze Blut und das Leid an den Fassaden herunterfließen. Und deswegen gehe ich nur zu edukativen Zwecken mit meinen Kindern zu solchen Kultstätten und erkläre das, warum diese Gebäude so gebaut sind, warum diese Treppen so riesig sind, weil man sich dann als Individuum ganz klein und einsam und machtlos und verloren vorkommt. Deswegen werden die Gebäude so konstruiert. Und was dahinter steckt, ist dies und jenes. Meinetwegen erkläre ich ein bisschen von dem geschichtlichen Hintergrund und den ganzen Konflikten, die dazu geführt haben, dass sowas überhaupt erbaut wurde. Das ist für die meisten wahrscheinlich neu. keine Kritik ohne Alternative. Also ich unterstütze in meinem touristischen Verhalten alles, was irgendwie freies Unternehmertum darstellt. Ich mache wahnsinnig gerne Betriebsbesichtigungen. Ich frage einfach mal so, ja, kann ich mir das anschauen? Manche sind gar nicht darauf vorbereitet, aber den Zugang, den man dann zu der Kultur und zu den Menschen hat, ist ein ganz anderer, als wenn man hier als Tourist sich in die Schlange steht und sich vor die blaue Moschee hinstellt. Das wäre zum Beispiel aus Griechenland, da war ich auf Kreuzfahrt. Ich kenne nämlich einen, der bei der Kreuzfahrtgesellschaft arbeitet und der hat mich da irgendwie eingeladen mitzufahren. Bin ich mitgefahren, noch nie gemacht. Ja, warum nicht? Und das war ein ein Kreisligaspiel, glaube ich, in Griechenland. Wir sind einfach hingegangen, haben uns das angeguckt und es war total cool. Da waren irgendwie 25 Zuschauer und es waren alles Familienangehörige von denen und die waren untereinander auch noch verwandt und verschwägert und dann ist irgendjemand mal umgefallen und dann sind sie alle von Gegner auch hingekommen. Hey, alles klar. War nicht so gemeint so. Naja. Und das sind halt auch schöne touristische Erlebnisse. Ja, macht Spaß. Haben immer was zu erzählen. Ich war natürlich erst absoluter Fußballfan. Und dann waren wir hier in Italien und dann sind wir da in Stadion rein. Das ist ein Erstligastadion in Italien. Da sind wir irgendwie, so ein bisschen illegal durch den Notausgang dann so ins Stadion rein und war schon ganz cool, irgendwie mal so einen Tempel der Neuzeit zu besuchen, anstatt so einen gewalt- und blutüberströmten Tempel der alten Zeit. Also wir hatten da so unser eigenes Programm. Das war in Guatemala eine Kaffeeplantage. Die bieten da so Touren an und das ist quasi Unternehmertum. Der Touranbieter ist ein Unternehmer, er ist hier Unternehmer und die haben hier so eine Kooperative gegründet, wo sie hier diese Setzlinge nachzüchten und haben sie mir alles gezeigt, dann gab es noch einen Kaffee und so weiter. Sowas ist super, sowas ist toll, das macht einfach Spaß, da lernt man auch was und kriegt einen Zugang zu den Leuten. Was ich auch gerne mache, ist dann hier sowas, einfach hier so Tanzstunden nehmen. Da lernt man auch sehr, sehr viel und man lernt tolle Frauen kennen, also wir sind ja hauptsächlich männlich dominiert. Auch so ein Vorteil. Und ja, man lernt bei sowas auch sehr viel über dieses Verhältnis Mann-Frau. Also Männer führen, Frauen folgen. Und ja, macht halt Spaß. Und man ist sofort in Kontakt mit vielen Leuten, hat abends dann diverse Anlaufstellen. Und die nehmen einen mit und stellen einen, ja, machen einen bekannt mit den Leuten. Und macht Spaß. Gut, ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit, Behörden. Ja, also ich nehme es manchmal auch nicht so genau mit den Regeln. Ich habe dafür eine Bußgeldkasse. Also ich habe pro Jahr habe ich so ein festes Budget. wo ich mir halt diesen lästigen Behördenscheiß einfach vom Hals schaffe und dann, mein Gott, zahle ich das halt. Also es ist dann, mein Gott, aus den Augen, aus dem Sinn. Hauptsache, dieses Thema besetzt nicht meinen Kopf, weil das ist genau das, was Psychopathen wollen. Die wollen sich ja ständig in deine Psyche, wollen da ständig einbrechen. Ich halte die draußen mit meiner Bußgeldkasse. So, kostet mich ein bisschen was, aber Aufwand Nutzen, das ist relativ hoch bei dem Ding. Gesundes Maß an Ignoranz, Beschäftigungstherapie für die Behörden, also wer Spaß daran hat, kann irgendwie den Fristen setzen und ein bisschen Briefe schreiben und so und Rückfragen sich dumm stellen, denen Angebote machen, Verträge abschließen mit denen. Ja, wenn sie diese Frist reißen, dann wird eine Mahnung auf sie zukommen, die per Einschreiben mit Rückschreien und mit einer Bearbeitungsgebühr von 50 Euro versehen ist. Sowas kann man machen, die ein bisschen foppen, weil damit können sie gar nicht umgehen. So. Macht ja keiner. Okay, ja. Okay, das eine noch hier. Rote Ampel, was ich gerne gemacht habe, ist, ich bin da mit meinem Kind da gestanden und habe ihm dann erklärt, guck mal, die Ampel ist rot, das signalisiert hier, die Autos fahren einfach durch. Wenn du über die rote Ampel gehst, musst du besonders genau aufpassen, dass irgendwie kein Auto auf dich zukommt. Und ja, du bist noch klein, du kannst die Geschwindigkeit, hast ja wenig Erfahrung, wenig einschätzen. Ich würde dir empfehlen, bleib stehen. Aber wenn du es machen willst, dann sei vorsichtig, guck genau, schalte Augen und Ohren an und dann kannst du das machen. Und zwar so, dass es immer solche Leute mitgekriegt haben. Ja, gut, ein bisschen Spaß noch hier. Hier bei Vorschriften eben genau das Gleiche. Bußgeldkasse. Ein gesundes Maß an Ignoranz und Entspanntheit ist eigentlich immer ein guter Ratgeber. Ja, zum Schluss noch zur Aufklärung. Man muss immer aufpassen, also wenn man über solche Sachen, über Freiheit generell mit anderen Leuten spricht. Die sind vorprogrammiert und da stecken meistens mehr als 30 Jahre autoritäre Schulung eben dahinter, hinter der Psyche, mit der man es zu tun hat. Ja, die Programmierung lautet, Autorität ist moralisch richtig und gut. Und das ist immer problematisch, weil es kommt sofort eine Abwehrhaltung, wenn man mit dem Thema Freiheit um die Ecke kommt, wenn man da nicht aufpasst. Das Ganze kommt ja, durch Erziehung, Kindergarten, Schule, Schule und so weiter. Da wird es quasi eingeprügelt oder eingeimpft. Wenn ich aufkläre, dann ist es wie, wenn ich für die Leute irgendwie einen wichtigen Angehörigen zu Grabe trage. Meistens so die eigene Mutter oder ihren eigenen Vater, weil die sind so verheiratet innerlich mit dieser Zwangs- und Autoritätskiste, dass so eine Art Hassliebe entsteht und ja, die können nicht ohne. Die fragen das immer wieder nach und die sind irgendwie dann völlig verzweifelt, wenn man genau das beerdigt. Und was man jetzt machen kann ist, wer kennt diese Szene? Ich habe jetzt kein Buch mehr, scheiße. Es war jetzt einfach, oder? Also das ist diese Matrix 1, das ist die Glitch-Szene, wo sich diese Szene, die Katze, einmal wiederholt und dann Neo das erkennt. Das ist wichtig und die anderen ihm erklären, was das ist. Also es ist so ein ja, also dieses System im Hintergrund wird irgendwie nochmal neu programmiert und dann kommt es zu diesen Rissen in der Realität. Und das ist das, was man machen kann. Also man kann so die Realität so ein bisschen anreißen und dieser Riss bleibt dann erstmal. Und wichtig ist dann, das Gehirn von seinem Gegenüber seine Arbeit machen zu lassen. Also einfach zu schweigen. Also wenn man, das merkt man, also man spürt es. Ups, der hat jetzt gerade über irgendwas gesprochen, wo ich jetzt nicht drauf vorbereitet war. Und womit ich im ersten Moment nicht direkt umgehen kann. Das Wichtigste ist dann, sich zurückzunehmen und die Schnauze zu halten, erstmal. Und dann zu warten, bis das Ganze verarbeitet wurde, weil dahinter eben ja dieses hier steckt. Also das ist ein Riesenbrocken. Ja, das ist so eine Folie aus Elisabeth Kübler-Ross, glaube ich. Ja, da geht es um Trauerverarbeitung. Ja. Und du ermordest ja quasi einen liebgewonnenen Angehörigen oder die Eltern da in dem Moment, in diesem Gespräch. Und dann geht es durch verschiedene Phasen durch und die Realität zeigt es, dass es eher so geht als so. Also es geht immer wieder zurück, vorwärts, zurück, dreht Schleifen und so weiter. Und manche verlieren sich dann in so einer Art Nimbus. Also es wird dann so eine Unendlichkeitsschleife. Und ja, sollte man sich drüber im Klaren sein, dass das passieren kann, dass die Leute Zeit brauchen. Je nachdem, wo sie sich befinden. Das ist ja aus dem Candles in the Dark Seminar von Larkin Rose. Ich erkläre es kurz. Hier ist das Ziel, hier ist der Start und hier ist der Weg. Und auf diesem Weg gibt es unendlich viele Gefahrenquellen, Quellen und Irrwege und Sachen, die passieren können. können. Hier mal durch diese Ausrufezeichen signalisiert. Es ist nicht so einfach und so trivial. Es klingt irgendwie, für euch klingt es jetzt relativ einfach und plausibel, aber für die meisten klingt es eben nicht so. Also für die meisten ist es irgendwie eine neue Welt, also total Unbekannte. Deswegen meine Empfehlungen, Do's und Don'ts, darüber sprechen. Also die Tatsache, dass man drüber spricht, ist wichtig. Also dieses kleine Sandkorn reinzuwerfen, weil wenn man es nicht macht, läuft die Maschine einfach weiter. Die Leute denken, es ist normal und richtig so, dass es immer weiterläuft. Ist es eben nicht. Sich Zeit nehmen, Zeit geben, sich ein Einverständnis holen, ist ein guter Trick, eben vorher zu sagen, wenn man merkt, okay, jetzt geht es in einen sensiblen Bereich rein im Gespräch, vorher zu sagen, vorher das anzukündigen. Ja, das könnte jetzt ja ein bisschen hart werden, weil ich habe dazu eine klare Meinung und die könnte dir nicht gefallen. Möchtest du, dass wir weitersprechen drüber? Also ja, sich vorher das Einverständnis holen und dann hat man diesen Gesprächspartner mit in der eigenen Verantwortung auch für das Gespräch. Immer persönlich, nicht öffentlich, konkret werden, also konkrete Situation, würdest du die Waffe auf mich richten, um deine Vorstellungen von irgendwie Sozialklimbim durchzusetzen? So. Würdest du es selbst machen? Against me Argument. Und rechtzeitig schweigen, das ist wahrscheinlich die wichtigste Regel hier. Und das ist das, was viele machen. Was viele sie so aus Unwissenheit über die Zusammenhänge einfach machen und dann eben nicht weiterkommen. Da fühlt sich vielleicht der ein oder andere auch selbst ertappt dabei. So. Ich habe überzogen, ist das schlimm?
Total schlimm, ja. Nein, ist gut. Ja, vielen Dank. Viel Input. Ich würde trotzdem noch kurz mal nachhören, ob jemand noch Rückfragen hat. Ja, der Buchgewinner.
Magst du ein kurzes Statement abgeben über den Unterschied, was in eigenen Worten zwischen Voluntarismus und Anarchie?
Anarchie ist negativ konnotiert.
Für mich nicht.
Ja, so im Allgemeinen, also für Otto Normal. Also ja, das ist das Hauptproblem. Es ist negativ besetzt, deswegen haben wir uns jetzt hier voluntaristen.de genannt, weil dieser Begriff noch nicht gelungen, von der Welt da draußen, von dieser durchgeknallten, das negativ zu besetzen. Das ist in anderen Sachen schon gelungen. Das ist bei Libertarismus leider gelungen, das ist bei Anarchokapitalismus ist es gelungen, bei Kapitalismus, bei Anarchismus, bei Anarchie ist es gelungen. Und wieso soll ich dann so einen Begriff nehmen, wo andere schon allein durch die Tatsache, dass ich diesen Begriff in den Mund nehme, anfangen, ihre Schützengräben auszuheben? Das ist mir zu anstrengend. Deswegen, ja, ich bin jetzt nicht so für diese Labels, auch bei Voluntarismus, aber wir besetzen vorsichtshalber diesen Begriff schon. Dieses Buch heißt nicht umsonst Voluntarismus, weil wir es jetzt besetzen wollen, was nicht heißen muss, dass wir ständig sagen, nach draußen, wir sind Voluntaristen. Also ich persönlich sage immer, ich bin ein Mensch, der gegen Gewalt gegen friedliche Menschen ist. Ich bin ein Mensch, der für freiwillige Beziehungen unter Menschen ist und das auch konsequent durchgezogen. Egal, wie man das verpackt und so weiter, ich bin dazu in der Lage, das zu erkennen und anzusprechen. Ich bin eigentlich so ein ganz normaler Mensch wie du auch. Und das tue ich auch, wenn ich es mit einem Hardcore-Kommunisten zu tun habe. Und dann sind wir erstmal auf einem gemeinsamen Nenner, weil auch der Hardcore-Kommunist ist genauso ein Mensch. Er ist halt irgendwelchen Irrlehren aufgesessen. Also mit diesem Mindset gehe ich erstmal ran, sagen wir so. Aber Frage beantwortet.
Ja. Der Begriff Voluntarismus ist halt unbekannt. Mit Anarchie konfrontiere ich direkt mit was Negativem. Bei Voluntarismus muss ich erst was Neues erklären.
Ich mache das auch, aber es ist situationsabhängig. Ich bin mal zurückgefahren von einem Geschäftstermin und hatte Mitfahrer dabei und das waren alles so Politikfanatisten. Also es waren zwei Diplomatentöchter, ein Politikwissenschaftsstudent, der hatte eine neutrale Position und einer, der war politischer Referent bei irgendeiner Partei für irgendeinen Abgeordneten. Ja, und dann ging es halt, es ging nur um Politik, die halbe Fahrt und habe ich die halbe Fahrt erstmal, München, Berlin, 6 Stunden mindestens, habe ich mal abgewartet, was sich da so entwickelt in einem Auto und hab nichts gesagt. Und ich bin vom Geschäftstermin direkt gekommen und hatte noch meinen Anzug an und bin da am Steuer gesessen, bin dann so dahin gefahren und habe dann genau zur Hälfte, habe ich dann gemeint, irgendwo so Richtung, ja so Lederhose A9. Da gibt es so einen Ort, der heißt Lederhose, ist so ungefähr die Hälfte, oder Roter Born oder sowas. Da habe ich dann gesagt, ja, ich habe dazu auch eine Meinung. Aber die könnte euch vielleicht nicht gefallen. ja, doch, erzähl, seid ihr euch sicher? Naja gut, ich habe ja quasi, ich sitze am Steuer und im Zweifel müsst ihr aussteigen, nicht ich. Im Zweifel, wenn das hier eskaliert, dann schmeiße ich euch am Rastplatz raus und dann könnt ihr gucken, wie ihr weiterkommt. Aber okay, naja, ausnahmsweise so. Und ja, und dann mein erster Satz war, ich bin wahrscheinlich der radikalste und krasseste, also einer der krassesten Anarchisten, der in ganz Deutschland rumläuft. Das war erstmal Schweigen im Walde. Ja, wie? Ja, und dann ist es losgegangen und dann habe ich eben über genau diese Inhalte gesprochen und bin auch immer schnell zur persönlichen Ebene. Ja, wenn du das richtig findest, würdest du selber Hand anlegen und das dann umsetzen, also gegenüber deinen Mitmenschen, gegenüber deinen Nachbarn und so weiter. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann angekommen und ja, und dann haben die ja kurz vor Ende der Fahrt gemeint, haben sie sich bedankt. Ja, also vielen Dank und es war total interessant, mal so eine Perspektive von einem Anarchisten, also erstmal überhaupt zu erfahren, was ist Anarchie. Da habe ich das auch bewusst zur Provokation, habe ich das erstmal so, bomm. Ja.
Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich sagen, machen wir noch eine Viertelstunde Pause und dann geht's weiter.